Herzlich willkommen zum Podcast Der Schwarze Kanal, in dem Fokus-Kolumnist Jan Fleischhauer und ich jede Woche immer freitags auf den Politik-Wahnsinn der Woche zurückblicken. Stoff gibt es zur Genüge. Herzlich willkommen, lieber Jan.
Hallo, liebe Caro.
Diese Woche Showdown im Bundestag, müssen wir drüber sprechen. Und dann gibt es auch endlich eine Antwort der Bundesregierung auf die Frage nach der Finanzierung der NGOs. Und wir kümmern uns auch um unseren Freund Elon Musk und seine Freundschaft zu Donald Trump. Aber dazu später. Zuerst natürlich das Thema der Woche. Der alte Bundestag kommt noch einmal zusammen und soll die 900 Milliarden Euro Schulden durchwinken. Die Grünen ziehen sich noch.
Die haben es jetzt in der Hand, nicht? Ob der Friedrich als Held am Ende vom Platze geht, mit 900 Milliarden im Kreuz, ja, oder als geschredderter Kanzler, bevor er überhaupt Kanzler wurde, ja.
Die Grünen haben ja Bauchschmerzen, weil sie sagen, sie sind nicht dazu da, schwarz-rote Wahlgeschenke zu verteilen. Ich finde, ehrlich gesagt, und das ist ja überraschend, die haben recht.
Ja, das stimmt einerseits, andererseits steht natürlich in diesem Paket nun eigentlich alles drin, was die Grünen immer gefordert haben. Darauf hat ja auch Friedrich Merz hingewiesen, indem er sagte, also alles, was wir reingeschrieben haben, haben die Grünen irgendwann schon mal vorgetragen. Was ein bisschen schwieriges Argument, finde ich ja, für einen Christdemokraten ist, ja. Vor allen Dingen, wenn es eben nicht nur ja die Grünen in diesem Fall gehört haben, sondern die konservativen Wähler auch. Ja, die denken sich ja auch, also deswegen habe ich CDU gewählt, damit jetzt der CDU-Kandidat all das nachträglich nochmal aufs Tapet bringt, was die Grünen immer schon wollten. Gut, damit muss er sich dann rumschlagen das nächste Mal, wenn er vor den Wähler tritt. Insofern in der Sache macht es jetzt den Grünen das ein bisschen schwer und sie sind natürlich auch die staatstragende Partei. Also es gab ja dieses Bild, wo jetzt die Fraktionsvorsitzende Katharina Dröge, Frau Hasselmann, meine besondere Freundin, ne, die immer so ein bisschen ernst schaut, die Sozialkundelehrerin, ne, und die beiden grünen Vorsitzenden, Frau Brandner und Herr Bajacek heißt der, glaube ich, da standen. Und die hatten so einen Blick wie die Elterngruppe, ja, nachdem eines der Elternpaare gesagt hat, nee, der Jonas, der lehnt Rosa ab, der hat's doch lieber gerne mit der hellblauen Kleidung und hat auch gar keine Glutenunverträglichkeit. So einen ganz strafenden Blick, aber man sah eben Menschen, die sehr engagiert sind, ja. Und da bin ich jetzt echt mal gespannt, also Judgment Day ist ja nächster Dienstag, wo am Ende dann es zum Schwur kommt, ja oder nein. Also jetzt, die Woche war ja sozusagen das Vorgeplänkel im Bundestag, wo man sich schon mal so ein bisschen warm geredet hat. Also dann Nein zu sagen als grüne Fraktion oder Teilen der grünen Fraktion, mit allem Kladderadatsch, der dann kommt, ja. Also keine Aufrüstung, hilflos gegen Putin bleiben, die Ukraine ihrem Schicksal überantwortet haben, das Land chaotisiert, ja, noch mehr Brücken, die zusammenstoßen, Züge, die entgleisen und das alles sozusagen auf den grünen Schultern. Ich weiß nicht, ob sie den Mut finden.
Aber es ist eine undankbare Situation. Stell dir vor, du sollst wo zustimmen, wirst aber vorher komplett durch den Kakao gezogen. Friedrich Merz spricht dir nur auf die Mailbox.
Ja. Also. Ja, Frau Hasselmann war im Wald. Er war im Wald spazieren und dann war sie nicht erreichbar die Stunde, als Friedrich Merz anrief. Und da hat er auf die Mailbox gesprochen. Das hat mich so erinnert. Ich meine, war das nicht damals der Bundespräsident Christian Wulff, der Kai Diekmann, dem Bildchefredakteur, auch auf die Mailbox gequasselt hatte. Ich bin gerade beim Scheich, ja, war das doch. Wenn die Bild-Zeitung weiter mit ihrer Berichterstattung über ihn und seine Kredite vorfahre, sei der Rubikon überschritten, die berühmte Mailbox, ja, Nachricht, die Herrn Wulff dann in wahnsinnige Schwierigkeiten gebracht hat. Ich hätte gedacht, seitdem sei sozusagen durchgesetzt, dass Spitzenpolitiker anderen vielleicht nicht um die Mailbox quatschen. Aber gut, jetzt hat sich der Friedrich aber wahnsinnig ins Zeug gelegt und hat sich also ganz klein gemacht und glaube ich, hat jetzt ist ganz, ganz oft jetzt bei den Grünen vorbeigekommen und hat gesagt, also wie leid ihm das tut. Und was der Markus am Aschermittwoch gesagt hat, das tut ihm auch wahnsinnig leid, ja, die ganzen Beleidigungen gegen die Grünen. Also Seelenmassage. Mal gucken, ob's genug Seelenmassage war am Ende.
Markus Söder hat sich ja angeschlossen. Auf der Ministerpräsidentenkonferenz hat er nochmal betont, wie wichtig das sei, dass die Grünen zustimmen. Es wird ja auch immer mit dieser staatspolitischen Verantwortung argumentiert. Ich finde das absolut erpresserisch. Das ist so ein Totschlagargument.
Na gut, unser famoser Ministerpräsident Markus Söder, der hat ja nochmal ein Sonderproblem. Also jetzt mal gesetzt den Fall, die Grünen stimmen zu, ja? Weil sie eben nicht diejenigen sein wollen, die dann das Land verheert haben. Weil eins ist auch klar, also der grüne Plan, den jetzt Robert Habeck ersonnen hat, wir stimmen Teil 1 zu, also Aufrüstung, Teil 2 Infrastruktur nicht, der fliegt nicht. Weil
warum?
Das macht die SPD nicht mit, weil das können sie ihren eigenen Leuten nicht verkaufen. Also nur Geld für Panzer, nicht für Rentner, ja, so, gut. Also ich glaube dann, wenn das so käme, dann ist es der Todesstoß. Aber, also jetzt nehmen wir mal an, die Grünen stimmen zu, dann kommt ja am 21. März noch der Bundesrat zusammen. Ist ja überhaupt alles jetzt ein bisschen eng mit der Zeit. Und dann wiederum ruhen alle Augen auf Markus Söder. Warum? Weil auch im Bundesrat braucht es eine Zweidrittelmehrheit. Und all die Bundesländer, die Koalitionsregierung haben, mit Feinden dieses Paketes, wozu eben vor allen Dingen gehört auch die Linkspartei und auch die FDP, die enthalten sich, was als Nein-Stimme gewertet wird. Das heißt, um das durchzubringen mit SPD, CDU und Grünen Stimmen im Bundesrat, braucht es notwendigerweise die 6 Stimmen aus Bayern. So, und jetzt hat Herr Söder ja noch den Herrn Aiwanger neben sich.
Den er auch immer beschimpft.
Den er auch immer beschimpft. Das heißt, am 21. März hat in der absoluten Schlussrunde Herr Aiwanger ist in der Hand, ja, ob's zu einer, wobei sagen wir eigentlich noch GroKo? Ich weiß gar nicht, was nennen wir das
jetzt eigentlich? Nee, das ist No-Go.
Sondern, was sagen
Schwarz-Rot.
Ach, Schwarz-Rot.
GroKo ist negativ behaftet.
Ich bin ja für Projekt Saskia, ist einfach Projekt Saskia zu nennen. Ja, PS, also die PS-Koalition, ob die PS-Koalition zustande kommt oder nicht, das allein liegt dann an Hubert Aiwanger.
Das ist sehr lustig.
Beziehungsweise, wenn der Mann nicht zustimmen sollte und sich Bayern enthalten muss, dann wird das ein schwerer Moment und auch ein sehr peinlicher Moment, würde ich sagen, für Markus Söder.
Ja gut, Markus Söder wird sicherlich irgendeinen Weg finden, den Hubert da umzustimmen. Vielleicht kocht sonst diese Flugblattaffäre wieder hoch, man weiß es nicht.
Ja, oder sie pflastern den Bürgersteig zum Haus von Hubert Aiwanger mit Gold. Das stimmt, es gibt in Bayern Möglichkeiten, die andere Bundesländer nicht haben.
Diese Woche beginnen parallel ja auch die Koalitionsverhandlungen zwischen Union und SPD. Und es gibt jetzt schon atmosphärische Störungen. Es erinnert so ein bisschen an die Endzeit der Ampel, denn Boris Pistorius, SPD, hält so gar nichts von seinem Koalitionspartner.
Habe ich auch gelesen, ja. Er hat sich sehr abträglich über seine Gegenspieler auf der CDU-Seite geäußert in der gab so eine SPD-Fraktionssitzung, wo er gesagt hätte, also Humanität, was hat er gesagt? Humanität und Verantwortung für andere Menschen 0,0. Ja, sie hätten gar kein Gewissen bei der CDU.
Meinte Thorsten Frey und Alexander Dobrindt, den CSU-Landesgruppen.
Ja, also das habe ich jetzt vielleicht von Hubertus Heil erwartet, solche Äußerungen, oder von Saskia Esken, aber von Boris Pistorius, unserem Verteidigungsminister, also ich meine einen Mann, der ja im Ernstfall Tausende von Soldaten in den sicheren Tod schicken soll, wirft jetzt dem Koalitionspartner einen Mangel an Humanität vor, weil der dafür ist, dass man Leute ohne Papiere an der Grenze abweisen soll? Also das hat eher für mich gewisse Fragen jetzt an Boris Pistorius eröffnet. Aber vielleicht war das ja auch alles Theaterdonner. Also jedenfalls geht es jetzt weiter mit, ich glaube, 256 Politikern von CDU, CSU und SPD. Also sozusagen eigentlich jeder, der noch laufen konnte bei dem, kriegt jetzt, also sitzt in einem Verhandlungsteam. Super auch. Gibt ein dreiseitiges so eine Regieanweisung, ja, wo also nicht nur geklärt ist oder vorgeschrieben, also erstens die Schriftgröße, in der man schreibt, ja, ich glaube Schriftgröße 11, Schriftfarbe Kalibri Schwarz, kannte ich gar nicht, ich schreibe immer in Helvetica und Zeilenabstand 1,5, sondern auch sozusagen, dass man in kurzen Absätzen das Ganze abhandeln sollte und ganz wichtig, keine Statements, keine Pressekonferenzen, keine Selfies, ja, also so ein 3-3-Seiten-Fahrplan, damit das Ganze in geordneten Bahnen verläuft, so, also das soll wahrscheinlich den, soll uns allen als Zuschauern das Gefühl geben, dass nach diesen anfänglichen atmosphärischen Störungen man jetzt, auf sicherer Bahn läuft.
Es wird halt nicht funktionieren, denn es wird Durchstechereien an die Presse geben. Gab es ja auch schon jetzt in der Fraktionssitzung. Da muss es ja immer vereinzelt Politiker geben, die haben ein Interesse daran, dass diese Koalition nicht zustande kommt.
Ja, oder wollen sich wichtig tun. Das ist natürlich auch so ein bisschen so. Also ich weiß was. Ist ja auch ganz schwer. Also du sitzt in so einer Verhandlung drin. Zu einem wichtigen Punkt, zum Beispiel, wie regeln wir es in Zukunft mit der Migration oder Bürgergeld, ja, machen wir einfach so weiter, egal ob einer arbeiten will oder nicht, komm, er kriegt seine 2.000 bis 3.000 Euro inklusive Miete oder gehen wir jetzt mal einen anderen Weg und draußen lauern die ganzen Journalisten, ne? Beziehungsweise abends triffst du sie dann natürlich auch alle in Berlin und dann die Klappe zu halten, das ist ja geradezu übermenschlich.
Ja, das ist spannend.
Also müsste man sie eigentlich alle einschließen. Müsste so eine Konklave
veranstalten. Ja, und dann steigt irgendwann der Rauch auf.
Das wäre das Richtige. Ich meine, auch mit 256 Leuten, natürlich total verrückt. Statt jetzt einmal, ich würde sagen, es reichen ja 30 max, ja, um sich auf ein Koalitionspapier zu einigen.
In Kalibri. Und die sollen später dann für Bürokratieabbau sorgen.
Also das Wichtigste war jetzt die Frage, wer leitet welche Gruppe, weil dann kann man wiederum sehen, wer kommt in die Nähe eines Ministeramtes und wer nicht. Mhm. Böse Überraschung für Karl Lauterbach. Er ist jetzt noch auf den hinteren Plätzen.
Was?
Und auch Frau Faeser leitet nicht die Arbeitsgruppe Sicherheit und Inneres, sondern eine andere Dame der SPD. Das sind sozusagen jetzt schon so diese kleinen Verschiebungen, natürlich jetzt der so Leute wie Robin Alexander und andere Experten, ja. Die das Ganze noch sehr viel genauer betrachten, als wir sezieren.
Ich bin ja mal gespannt. Beef ist ja irgendwie vorprogrammiert, denn dieses Sondierungspapier, was es bereits gibt, scheint ja von den einzelnen Parteien unterschiedlich ausgelegt zu werden.
Der Vorteil ist, wenn du dich im Allgemeinen bewegst, also das heißt im Grunde so einen Fahrplan machst für eine Koalition, also die Richtschnur ein paar Flöcke einrahmst und dann sagt, wir reagieren dann entsprechend auf das, was die Realität so bringt, dass man eben relativ flexibel ist und eigentlich, wie wir so auf die letzten 4 Jahre gucken und was auch ständig an neuen Krisen kommt, wäre das auch das Angemessene für eine Koalition.
Ja, klar.
Das setzt ein bisschen natürlich auch Vertrauen ineinander voraus, dass man sich eben auf so ein paar Eckpfeiler geeinigt hat. Die Alternative ist, du schreibst alles für alle Eventualitäten, ja, im Klein-Klein auf, am besten mit Spiegelstrichen, Unterspiegelstrichen und Fußnoten. Und das ist jetzt das, was die Ampel vorher gemacht hat. Und das ist das, was sie jetzt offenbar auch versuchen, dass dann, wenn irgendein Problem auftaucht, also zum Beispiel gibt es irgendwelche neuen EU-Verfahren zum Asylverfahren, dann können sie alle nachgucken und sagen, aber wir haben doch damals das und das und das vereinbart. Und das gilt jetzt auch, egal was die in Brüssel sagen. So, ich halte das für den falschen Weg, aber das ist offenbar der Weg, der jetzt beschritten wird.
Naja, wir werden sehen. Nächste Woche Abstimmung, großer Showdown. Dann werden wir noch mehr darüber zu reden haben, ob jetzt erstmal das Schuldenpaket durchgewunken wird. Und dann werden wir die Koalitionsverhandlungen auch weiter beobachten. Jetzt schauen wir mal in die USA rüber zu Donald Trump und Elon Musk. Das ist ja eine Romance zwischen den beiden. Ja? Elon Musk hat 200 Millionen Euro reingepulvert in den Wahlkampf, ist jetzt der Best Buddy. Aber irgendwie scheint diese Bromance ein bisschen zu bröckeln. Er wurde jetzt gerüffelt von Donald Trump, weil er dann doch zu gnadenlos entlässt. Und er soll nicht mit der Axt vorgehen, sondern mit dem Skalpell, habe ich gelesen.
Ja, andererseits hat der US-Präsident jetzt auch wiederum die große Tesla-Verkaufsshow ja vom Weißen aus, ja, für den seinen Freund Elon veranstaltet. Das war natürlich wahnsinnig lustig. Also, alle, die Tesla-Aktien gekauft haben, in der Erwartung, dass das jetzt nochmal wahnsinnig nach oben gehen wird, weil die beiden ja so eng sind, ne? Und möglicherweise alle Bundesbehörden dann auf Elektroautos umgestellt werden, was auch immer, ist schwer enttäuscht. Zum Höchststand ist, glaube ich, jetzt die Aktie um 50% eingebrochen, allein in der letzten Woche um 20%. Das ist natürlich ein bitterer Aderlass. Und also, das sieht ja auch der Donald. Und dann hat er gesagt, komm, Elon, also das machen wir mal. Also jetzt sagen wir mal allen Amerikanern, sie sollen Tesla kaufen. Also hat er dann vom Weißen Haus, haben sie dann alle möglichen Modelle auffahren lassen. Und hat sich der Donald, also so einen roten Model S da gegriffen. Ich glaube, das teuerste Modell. Sich so reingezwängt. Ja. Er saß zum ersten Mal in einem Elektroauto, ja, und sagte, oh, das ist ja aber ganz schön hier, beautiful, beautiful, ne? Und so, oh, so viel Computer, ja, so. Und ist dann raus, also hat sich wieder rausgezwängt und hat dann allen gesagt, also sollen jetzt Tesla kaufen. Also erstens zeigt das natürlich die ganze Verzweiflung.
Ja.
Weil, also wenn es ein Auto gibt, was an der republikanischen Fanbase nicht ankommt, dann ist es so eine Elektroschüssel, ja. Also wenn der Republikaner kauft, dann kauft er so einen richtigen Dodge Ram, ja, so 8 Zylinder vorne, blubber, 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 wenn du den Zündschlüssel einmal umdrehst, aber nicht natürlich so ein Demokratenauto, wo ja auch noch drin steht, ja, das Auto findet Kamala Harris toll. So. Deswegen ist ja der Umsatz auch so eingebrochen. Also ich glaube, in Deutschland allein jetzt um 50%. Spiegel TV hatte schon vor dieser Krise neulich so eine Reportage. Da gibt es ja dieses Werk in Brandenburg.
Ah, ja.
Ja, wo die ja immer Tesla bauen. Tesla, Tesla, Tesla bauen. Und dann hatte sich das Spiegel TV-Team auf die Fersen geheftet von so Sattelschleppern, die dann diese ganzen Autos nehmen und auf einen stillgelegten Flugplatz irgendwo da in Mecklenburg-Vorpommern fahren, ja, der da so abgeschirmt ist, wo früher die NVA gehaust hat. Und die dann also zigtausende von diesen Teslas hinstellen, die dann auf dem Feld vor sich hin rotten, weil die keiner haben will. So. Und insofern, wir hatten ja, glaube ich, letztes Mal schon so einen kleinen Börsentipp an der Stelle. Wäre es ja vielleicht wieder Zeit für Börsentipps. Also alle, die noch Tesla-Aktien besitzen, kann man nur zurufen, cut your losses. Das wird nicht besser werden. Ich glaube, das Unternehmen ist ja immer noch mit 700 Milliarden bewertet. Also Vergleich, glaube ich, Ford oder Chrysler, die liegen so bei 50 Milliarden. Da sieht man, wie verrückt diese Bewertung ist. Also nur auf Zukunft und die Zukunft sieht eher düster aus.
Sogar in den USA, denn die Amerikaner machen mobil gegen Musk. Da gibt es unter dem Hashtag Tesla Takedown Proteste und da wurden sogar Ladesäulen angezündet.
Ja, das sind jetzt,
also das ist schon krass.
Ja, das sind jetzt aber die radikalen Linken sozusagen, die ja erstmal Tesla ganz toll fanden. Gibt ja jetzt auch ein neues Geschäftsmodell. Also da ist so ein findiger Amerikaner auf die Idee gekommen, Sticker einfach drucken zu lassen, die reißend Absatz wiederum finden. I bought this Tesla before Elon got crazy, ja, sozusagen. Und das wird dann hinten auf den Bumper, also auf die Stoßstange gedrückt. Ich habe eine Freundin beim Spiegel, ich werde den Namen jetzt nicht verraten, ja, die hat es ja schon schwer genug, die fährt Tesla. Die war so wahnsinnig stolz vor 2-3 Jahren, als sie ihren Tesla vorführte. Gut, für mich ist natürlich auch ein Freudentag, weil ich habe von diesen Autos noch nie was gehalten. Ich halte überhaupt von Elektroautos nicht so viel.
Ach komm.
Ich will nicht sagen, was ich fahre, jedenfalls diese Spiegelkollegin, ja, die lässt das jetzt meist in der Garage stehen, weil es ihr so wahnsinnig peinlich ist, weil natürlich jeder, der Tesla sieht und dieses T sieht, muss an den verrückten Elon Musk auf Ketamin denken, ja, der jetzt mit der Kettensäge ja auch mal durch das Weiße Haus rennt, ja, auch diese Mütze und das ganze Outfit, was ja irgendwie auch so wahnsinnig peinlich ist.
Ich finde ihn halt auch sehr unterhaltsam, vor allem wenn er seinen kleinen Sohn dann mit ins Weiße Haus bringt, der dann zum Donald sagt, you are not the president.
Ja, das ist ja so eine ADHS-Familie. Der ist ja auch so. Ja, also gut, ist ja insgesamt im Augenblick eine schwierige Zeit. Also wenn man auf die Börse guckt, also Capitalism is a bitch, ne? Also der Gewinner der Woche für mich ist der Kapitalismus. Einfach unbestechlich. Da kann sich der Donald Trump tausendmal hinstellen und sagen, Zölle sind toll, ja, und Wohlstand, also ein neues goldenes Zeitalter in Amerika anbrechen, ja. Die Börse, so, ja, die haben alle den Finger jetzt gesenkt.
Ja, nicht nur die Börse. Der Arbeitsmarkt schwächelt, Konsumstimmung ist total schlecht. Jo. Man spricht schon von der Trump-Session. Ich bin gespannt.
Ja, insofern gab es eine Pressekonferenz im Weißen Haus, habe ich gestern gesehen. Der hat hier so eine 27-jährige supermager Frau, also Make America Great Again Groupie. Also dann meldet sich vorne einer, erste Reihe, sie nimmt den dran, AP.
Schon, dürfen die wieder?
Offenbar haben die sich da reingeschmuggelt. Sie hat es auch gleich bereut. AP und sagt, ja, sagt er, also ob ihr eigentlich klar sei, dass Zölle nicht automatisch ausländische Unternehmen zahlen, sondern nur diejenigen, die in Amerika sitzen und Waren importieren. Mhm. Also er hätte neulich Zoll gezahlt. Ob ihr das klar sei? Und sie dann so, also ich finde es total beleidigend, dass sie meine ökonomischen Kenntnisse hier in Frage stellen und die Weisheit des Präsidenten. So sind die drauf.
Die Pressefrau.
Also, ja, und dann sozusagen, Donald Trump hat versprochen, sagt sie dann weiter. Donald Trump hat gesagt, die Löhne werden steigen, der Wohlstand wird kommen und alles wird mit Zöllen bezahlt. Und wer das in Frage stellt, wie sie von AP, ja, den nehmen wir hier nicht mehr dran. So, das, mal gucken, was sie da mit dem Programm kommen.
Bin ich auch gespannt. Da ist wieder die Presse- und Meinungsfreiheit ganz groß. Jan, wir müssen noch über dein absolutes Lieblingsthema der vergangenen Wochen sprechen. Die NGOs, daran hast du dich so ein bisschen festgebissen. Und du hast dich auch getäuscht. Denn du hast ja gesagt, die Bundesregierung wird auf die kleine Anfrage der Union zur Finanzierung dieser NGOs nicht antworten. Jetzt hat sie geantwortet auf 83 Seiten.
Ja, sie hat geantwortet und zwar, ich meine, allein schon die Bundesregierung hat geantwortet. Das habe ich heute auch in der Süddeutschen gelesen, ja. Die Bundesregierung hat der CDU eine Ohrfeige erteilt. Also die Bundesregierung besteht im Augenblick aus Resttruppen der SPD, die sich noch sozusagen im Kanzleramt hier für drei Wochen gehalten haben, ja. Also sie haben jetzt eine Antwort auf diese Frage, wie sieht es eigentlich mit der Finanzierung, Staatsfinanzierung linker Nichtregierungsorganisationen aus? Dahingehend eingelassen, das sei, also Zivilgesellschaft stärken, sei Demokratiearbeit. Also so allgemeine Erklärung gegeben und die Frage im Wesentlichen nicht beantwortet. Also was ich würde mal sagen eher eine Frechheit ist. Zumal ja, also jetzt kann man ja sagen, das war jetzt der blöde Friedrich Merz und der blöde Dobrindt, die diese Fragen gestellt haben. Aber Auskunft zu verlangen, für was wird Steuergeld ausgegeben, ist ja eine Frage, an der möglicherweise auch andere Bürger, also zum Beispiel du und ich, ja, die Leute, die uns jetzt zuhören, Interesse haben, um dann zu befinden, ob sie das richtig finden oder falsch. Dann kann man ja auch immer noch sagen, das findet man alles wichtig und richtig, aber zumindest will man doch mal wissen, wofür wird Steuergeld ausgegeben. Also das heißt, die Intransparenz wurde jetzt zum Prinzip erklärt und meine Morgenzeitung, die Süddeutsche, fand das ganz toll. Also sozusagen Treue bis zum Schluss zu dieser Regierung. Nee, würde ich sagen. Also ich hätte es gerne nach wie vor gewusst. Es gibt jetzt auch, so ist das ja manchmal, den Anwalt Nikolaus Steinhöfel, der wiederum diese ganzen 500 Fragen genommen hat und jetzt als Presseanfrage an die einzelnen Ministerien gesandt. Und jetzt kommt, es gibt das Informationsfreiheitsgesetz. Da kann man nicht mal eben so sagen, das beantworten wir nicht. Insofern gibt es jetzt eine neue Runde. Ich gebe allerdings zu, also mich interessiert ja das Thema, also Verwendung deutscher Steuergelder, dass jetzt ein bisschen möglicherweise der Druck aus der CDU auf die Beantwortung dieser Fragen abnimmt, ja, weil das ist ja auch so eine Morgengabe jetzt an die SPD, dass man davon gar nichts mehr wissen will. Ich habe auch, ein Freund hat mir erzählt, das erklärt möglicherweise das eine oder andere, dass der Friedrich Merz, der ja so wie so ein alter Haudegen ja so ein bisschen wirkt, ne?
Mhm.
Angst habe vom Lars Klingbeil.
Ach was,
der habe richtig Schiss vor dem. Ja.
Warum das
insofern,
denn?
Ja, so. Und insofern,
das glaube
ich. Wir werden ja mal sehen, wer da in dieser Regierung Koch und Kellner ist, um mal das Wort von Gerhard Schröder aufzunehmen. Ich habe ein bisschen im Augenblick den Eindruck, dass der Koch die SPD ist und der Kellner die CDU.
Das ja, Saskia Esken, es ist völlig egal, wer unter ihr Kanzler
genau.
ist. So ungefähr. Ich finde es ein bisschen komisch. Ich dachte, vielleicht gibt es da einen Deal zwischen Union und SPD, denn auf 71 Fragen wurde geantwortet, dass keine Erkenntnisse vorliegen. Ja, dann sammelt man sie halt zusammen. Und außerdem zum Beispiel, man wüsste nicht, ob jetzt beispielsweise es direkte Verbindungen gibt zwischen den Omas gegen rechts mit einzelnen ja. Parteimitgliedern. Das kann man nicht überprüfen. Und dann denke ich mir, wow, also vielleicht hat die Union gesagt, antwortet halt mal irgendwie, aber ohne Inhalt und wir lassen euch dann in Ruhe.
Also man sieht, das war wirklich ein Stich ins Schwarze. Mhm. Die Grünen wiederum jetzt, die ja am Dienstag zustimmen sollen, haben das jetzt im Grunde zur Bedingung gemacht, dass bei dieser Grundgesetzänderung der Schutz des zivilgesellschaftlichen Engagements, wie das heißt, also letztlich ihrer Vorfeldorganisation, ins Grundgesetz reingeschrieben wird. Das ist die Morgengabe, die jetzt Friedrich Merz liefern soll für die Zustimmung im Bundestag. Schauen wir mal, wie am nächsten Dienstag dann der Gesetzesentwurf aussieht.
Also wenn er dem zustimmt, Friedrich Merz, dann hat er doch von vornherein jegliche Autorität verloren.
Er setzt halt auf das schlechte Gedächtnis der Wähler, was der sich in 4 Jahren nicht mehr daran erinnert, wie das damals war im Bundestag und was sie alles reingeschrieben haben und was sie alles sozusagen liefern mussten, damit es zum großen Geldsegen kommt.
Ich glaube, darauf würde ich nicht wetten, dass sich die Leute nicht
also
mehr daran
erinnern. Also wir erinnern uns da noch, das weiß ich.
Ja.
Also wir kommen ja auch auf dieses Thema immer wieder zurück, weil es ist jetzt nicht nur ein Spleen von mir. Ich halte das wirklich für manchmal zeigt sich ja in kleineren Gesten oder in symbolischen Handlungen das große Ganze. Und ich glaube, in diesem Fall zeigt sich das große Ganze in der Frage, darf man überhaupt fragen, wie viel Geld linke Aktivistenvereine in Deutschland bekommen. So, und wenn schon die Frage als Sakrileg gilt, dann würde ich sagen, stimmt was nicht.
Aber wenn es jetzt Presseanfragen gibt, dann wird es ja überhaupt irgendwann eine Antwort geben, zur Not auch vor dem Verwaltungsgericht, oder?
Ja.
So ist das doch.
So, wollen wir mal hoffen. Also drücken wir jetzt mal dem Anwalt Nikolaus Steinhöfel alle Daumen.
So machen wir das. Wir sind schon wieder am Ende angekommen. Ich bin sehr gespannt, wen du dir diese Woche als Gewinner ausgesucht hast. Gewinner der Woche im Schwarzen
also,
Kanal.
Also Gewinner der Woche ist für mich, ich habe immer ein Favorit für Stehauf-Männchen und Stehauf-Frauen. Und der Stehauf-Mann der Woche ist für mich Boris Becker.
Hä?
Ja, Boris hat gerade gestern angekündigt, oder Mitte der Woche angekündigt. Er hat ein Buch am Start, kommt jetzt glaube ich im September, heißt Inside, über seine Monate im britischen Zuchthaus.
Cool. Das bestimmt
das spannend. Hat er ja schon mal kurz angedeutet, das waren in jeder Hinsicht einschneidende Momente für ihn, zumal es da auch eine Reihe von sehr unangenehmen Begegnungen gab, unter anderem mit jemandem, der ihm da ans Leder wollte mit dem Messer. Finde ich ganz cool.
Finde ich cool. Boris Becker wird immer mein Gewinner sein, denn mich interessiert gar nicht, was er privat macht, das ist mein Tennisheld. Dem bin ich aufgewachsen.
So, und Verliererin,
ja,
mal wieder Angela Merkel. Jetzt kommt raus, also der Bundesnachrichtendienst wird vorstellig im Kanzleramt und sagt also, wir haben relativ klare Hinweise darauf, dass das Coronavirus nicht wie überall steht und auch von ihr und ihren Beratern verbreitet, irgendwie so auf dem Markt
in Wuhan
in die Menge geraten ist, sondern aus einem Labor stammt. Das galt als Verschwörungstheorie. Und sie hält diese Erkenntnisse unter Verschluss.
Ja.
Also ich meine, wo man hinpackt im Nachhinein, was ihre Kanzlerschaft angeht, entweder es zerbröselt und zerfällt zu Staub oder es wird richtig düster.
Wobei das der Olaf auch gewusst hat.
Der Olaf hat es auch gewusst, ja. Aber der Olaf ist ja, der hat sich ja als Merkel in männlich verstanden. Und insofern ist es also.
Als Party.
Die 3 Jahre Ampel müssen wir eigentlich zu den 16 Jahren Merkel noch dazu rechnen.
So, alles klar. Na gut, dann hoffen wir, dass es besser wird mit der nächsten Regierung. Nächste Woche Showdown, dann sprechen wir wieder drüber. Denn ihr könnt uns hören, anschauen, immer freitags. Der schwarze Kanal überall da, wo es Podcasts gibt oder bei YouTube oder auf fokus.de.